So, guten Morgen. Der Predigtext, über den ich heute predigen werde, stammt aus der Offenbarung, letztes Buch der Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Offenbarung hört und wenn ihr daran denkt, dass es der Text daraus kommt. Wenn man euch einen Fragebogen gäbe, was würdet ihr ankreuzen? So weit habe ich noch nie gelesen, das ist ja ganz hinten in der Bibel. Ich habe es gelesen, aber ich verstehe es nicht. Das ist ein Buch nur für Spezialisten, die sagen können, wo wir uns gerade befinden in dem Buch. Also, ich weiß nicht, sind wir bei Offenbarung 10, 11 oder sind wir schon weiter hinten oder noch weiter vorne. Das macht mir immer so Angst, das ist so gruselig, da lese ich lieber gar nicht drin. Oder einfach nur, ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Daher stammt ja dieses Wort, ein Buch mit 7 Siegeln, das Buch ist die Offenbarung und wenn man das sagt, dann ist da drin schon enthalten, man versteht es eigentlich nicht. Dann kann man sich nämlich fragen, warum heißt das Buch eigentlich Offenbarung? Also es heißt ja nicht das große Rätselbuch des Johannes oder es heißt auch nicht das große Unbekannte des Johannes, oder das große, nie Verstandene des Johannes, sondern es heißt interessanterweise die Offenbarung des Johannes. Dann habe ich mal, dass wir uns ganz sicher gehen, habe ich mir mal den Duden hergenommen und reingeguckt, was eigentlich Offenbarung heißt im Deutschen. Und da steht zum Beispiel, das war dabei Enthüllung. Also, oder andere Worte für Offenbarung sind bekannt machen, offenkundig machen, offen zeigen, zum Ausdruck bringen, enthüllen. Interessant finde ich die Rubrik im Duden, gehoben veraltend, die gibt es auch. Da steht drin entdecken, also im Sinne von eine Decke wegziehen. Also dass auch was sichtbar wird. Andere Worte sind erkennbar werden, sich enthüllen, offenkundig werden, sichtbar werden, sich zu erkennen geben, ja an schon die Richtung, wo es hingeht. Apart finde ich auch noch salopp, die Rubrik salopp, sich ausquatschen. Also interessant ist, dass es eigentlich so das Gegenteil ist, was man so normal drüber denkt, glaube ich. Es geht eben nicht darum, dass wir in einem Rätselbuch lesen oder in irgendwas, was wir gar nicht verstehen sollten, sondern dass da was gezeigt wird, was enthüllt wird, was offen gemacht wird. Also gerade das Gegenteil zu. Es wird was gezeigt, man bekommt einen Durchblick. Über was bekommt man eigentlich den Durchblick, wenn es denn so ist in der Offenbarung? Die Situation war damals ernst für die Christen. Ziemlich ernst. Derjenige, der die Offenbarung geschrieben hat, Johannes, der ist auf Patmos. Er ist dann nicht mit Tui hingekommen, um Urlaub zu machen, sondern er ist da hingekommen, weil er, wie er sagt, die Botschaft Gottes gepredigt hat und das den zuständigen Behörden nicht gepasst hat und die ihn dann kurz mal weggesperrt haben. Also nach Patmos ist man damals, wie gesagt, nicht gekommen, um Urlaub zu machen, sondern da ist man hingekommen, wenn man weggesperrt wurde, sozusagen, dass man das Land nicht mehr erreicht und nicht mehr reden kann. Also im Grunde hat man seine Redefreiheit beschnitten, man hat ihn im Grunde eingesperrt auf Patmos. Also schon ein Hinweis darauf, dass es eine Zeit war, in der Christen angegriffen waren und verfolgt waren. Das kommt auch immer wieder durch, wenn man die Offenbarung liest, natürlich in den ganzen Bildern, dass es um Verfolgung, um Standhalten geht. Das ist ja eins der großen Themen der Offenbarung. Man könnte vermuten, gesichert ist es nicht, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der damalige Kaiser Domitian war. Das war durchaus ein Kaiser, auch da muss man wieder vorsichtig sein mit römischer Geschichtsschreibung, die ist ja auch oft von den Nachfolgern so geschrieben worden, dass der Vorgänger schlecht wegkam, dass man selber umso besser wegkam. Nehmen wir mal an, dass da ein Körnchen Wahrheit drin ist, passen wird's. Es war damals ein enormer Kaiserkult, also der Kaiser war sozusagen Gott, also auch das Weltliche und das Göttliche ist da völlig ineinander übergegangen. Der römische Kaiser war ein Gott und der Kaiserkult war eine Religion. Es war klar, dass man den Kaiser anbetet. Es ging sogar so weit, dass man seinen Thron verehrt hat. Als wenn Domitian auf Reisen war, dann mussten die trotzdem den leeren Thron anbeten, weil es war immerhin Gottes Thron. Also der Kult hat schon, das war schon tief verankert und der war schon, ist schon hart gelebt worden. Und auch interessanterweise diese weißen Kleider, die auch in der Offenbarung am Ende eine Rolle spielen, dass Menschen in weißen Kleidern dastehen, das nimmt anscheinend auch direkt Bezug auf den Domitian wieder, weil da heißt, über den heißt auch, dass man sozusagen den angefeuert hat und das zu dem religiösen Kult gehörte, dass man den in weißen Kleidern angefeuert hat und so Heilrufe ausgestoßen hat. Also gab es auch schon, bevor unsere Vorfahren die Heilrufe erfunden haben, gab es ja auch schon bei zu Domitian-Zeiten, dass man da hinstehen musste und dem Kaiser Heil zurufen musste. Und das hat natürlich nicht so richtig gepasst zu dem, dass die Christen gesagt haben, nein, nein, das ist nicht so, da gibt es noch einen drüber. Das war natürlich nicht so richtig passend und hat sie natürlich zunehmend in Widerspruch gebracht im ersten Jahrhundert zu dem, was politisch, religiös im Kaiserreich abgelaufen ist und zu dem, was die Christen verkündet haben. Und dadurch sind sie in Schwierigkeiten gekommen. Und einer der Aspekte der Offenbarung, wo sie Durchblick geschenkt hat, auch den Leuten damals, ist, eure Verfolgung ist nicht die Realität. Die Realität hinter dieser Welt ist eine ganz andere. Die ist, dass Gott tatsächlich der Herr ist und dass der sich am Ende durchsetzen wird und natürlich auch jetzt schon da ist und die Macht hat. Aber also die Offenbarung ist ja nicht nur eine Abfolge von ganz düsteren Geschichten, wo es am Ende zugeht, sondern immer wieder, es sind ja, ist ja wie schwarze Wolken und mittendrin guckt man mal richtig in die Sonne. Da stehen die Menschen in weiten Kleidern, da sitzt Gott auf dem Thron. Und dann ist klar wieder, klar, da sind schwarze Wolken, aber dahinter, da spielt sich was ganz anderes ab. Die Realität ist eine ganz andere. Und um diesen Durchblick, unter anderem um diesen Durchblick zu schaffen, wurde die Offenbarung geschrieben für die Leute damals. Und da sind natürlich Dinge dabei, die wir heute auch wieder kennen. Krieg, Leid, Teuerung, also Inflation, Lutherdeutsch für Inflation. Aber das ist nicht das Letzte. Es gibt immer die Durchblicke auf der Welt, auf die Welt dahinter. Gott regiert. Gott hält diese Welt in der Hand. Das geht natürlich auf dieser Welt nicht immer gut aus, auch für die, die an Gott glauben. Aber am Ende, ganz am Ende, ist tatsächlich Ende gut, alles gut. Gott wird regieren. Der regiert jetzt schon. Aber am Ende kommt's raus. Noch ein Aspekt zur Offenbarung. Das Neue Testament baut auf dem Alten Testament auf. Ist eine Binsenweisheit, klar. Das sieht man daran, dass Jesus Psalmen betet, dass Paulus in seinen Briefen viel Altes Testament zitiert, dass wir hier heutzutage auch noch Psalmen beten und heute auch das schon mehrfach getan haben, alttestamentliche Stellen zitiert haben, die sich auf Jesus beziehen. Das Neue Testament baut auf dem Alten auf. Und in der Offenbarung ist es nochmal ganz besonders dadurch, dass Bilder aufgenommen werden, die große Ähnlichkeiten haben zum Alten Testament. Also es gibt Bezüge auch zur alttestamentlichen Prophetie letztlich wieder. Also Prophetie ist das, was die Propheten getan haben. Die haben gesprochen zum Volk. Und was haben die Propheten im Alten Testament gemacht? Ja, manche werden jetzt sagen, ja, die haben halt die Zukunft vorhergesagt. Die haben gesagt, was kommt. Ja, es stimmt, aber es stimmt nur zum kleinen Teil. Zum großen Teil haben sie auch das gemacht, was auch in der Offenbarung passiert. Sie haben einen Durchblick geschenkt. Einen Durchblick, wie die jetzige Zeit aussieht vor Gott, was Gott in der jetzigen Zeit sagen will. Also sie haben zum Beispiel gesagt, wenn das Volk so gesagt hat, ist ja alles gut, Tempel ist da, Gott ist da, uns geht's gut, wir haben Reichtum, das ist ein Segen. Dann kamen die Propheten und haben gesagt, wisst ihr was? Die Realität ist nicht das, was ihr glaubt. Die Realität ist, dass bei euch Arme und Witwen verfolgt werden, unterdrückt werden, nicht genug zu essen haben, dass denen die letzten Sandalen weggenommen werden. Das ist die Realität bei euch und das passt nicht zu dem, was ihr über Gott denkt. Das ist die Realität bei euch. Gott ist nicht bei euch. Gott will was anderes. Und die Realität ist eine ganz andere. Also auch da gibt es Bezüge von Offenbarung aufs Alte Testament, immer wieder, dass Gott sagt, die Realität ist eine andere. Die Offenbarung ist auch nicht sozusagen eine theologische Abhandlung, wie der Untergang dieser Welt passieren wird oder sowas. Also eine Abhandlung über die großen Katastrophen der Welt und was dann passieren wird. Oder so eine Art Fahrplan, den wir jetzt irgendwie runterfahren und dem entkommen wir auch nicht. Sondern die Offenbarung ist, und damit passt sie völlig gut ins Neue Testament rein, Überraschung, Überraschung, die Offenbarung ist einfach ein Brief erstmal. Sie ist wie viele Texte im Neuen Testament schlicht und einfach ein Brief. So eine Art Rundschreiben, also an den Gemeindeverband in Kleinasien. Die Gemeinde waren alle, die Gemeinden, an die das geht, sind alles Gemeinden in der westlichen Türkei. Also da kommen, wenn man heute auf die Landkarte guckt, sieht man da die griechischen Inseln, die ganz nah an der türkischen Küste sind und sozusagen auf dem türkischen Festland dahinter. Da lagen alle die 7 Gemeinden. Also ein Rundschreiben an einen Gemeindeverbund in Kleinasien. Und aus diesen Rundschreiben, also solche Schreiben an Gemeinden beginnen ja immer mit Grüße und dann wird irgendwas festgestellt über die Gemeinde, so macht es Johannes auch. Und ich lese jetzt aus dem Rundschreiben, was an die Gemeinde in Sardes geschrieben ist. Über Sardes könnte man auch viel sagen, interessanterweise ist da der König Krösus her, also der, über den wir sagen, bin ich Krösus. Gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. So spricht er, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in der Hand hält. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr im Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Was ich bei euch an Taten vorgefunden habe, kann in den Augen meines Gottes nicht bestehen. Erinnert euch daran, wie ihr die Botschaft anfangs gehört und aufgenommen habt. Richtet euch nach ihr und lebt wieder wie damals. Wenn ihr nicht aufwacht und wach bleibt, werde ich euch wie ein Dieb überraschen. Ihr werdet nicht wissen, in welcher Stunde ich über euch komme. Aber einige von euch in Sardes haben sich nicht beschmutzt. Sie werden weiße Kleider tragen und immer bei mir sein, denn sie sind es wert. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden solch ein weißes Kleid tragen. Ich will ihren Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Vor meinem Vater und seinen Engeln werde ich mich offen zu ihnen bekennen. Wer Ohren hat zu hören, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Sieben Engel, 7 Geister, so fängt's an. Ist vielleicht ein komischer Beginn für einen Brief, das hat man bei Paulus das nicht immer so gelesen. Es bezieht sich aber auf ein Bild am Anfang der Offenbarung. Da gibt's ein größeres Bild, wo das dann klar wird, die 7 Engel stehen bei Gott und es gibt einen, der die 7 Geister, bei dem die 7 Geister stehen, und es ist klar, dass es sich da um Gott und Jesus dreht. Das ist ein größeres Bild, mit dem die Offenbarung startet. Also das ist ganz klar, dass der hier spricht und zu der Gemeinde spricht und über die Gemeinde was sagt, dass das Jesus ist. Also sozusagen Johannes richtet per Engel das aus, was er von Gott selber gehört hat. Es ist nicht das, was jetzt Johannes gerade mal so denkt über die Gemeinde, oder vielleicht, was er sich auch mühsam im Nachdenken erarbeitet hat, sondern das ist was, was er direkt von Gott erhalten hat. Es ist nicht seine Meinung, nicht sein Eindruck, sondern Gottes Meinung, Gottes Eindruck von der Gemeinde, sozusagen Gottes Feedback oder, wenn man es neuer sagen will, Gottes Bewertung. Ich kenne euer Tun. Und da steckt dahinter, unser Tun zeigt, was wir wirklich glauben. Natürlich geht es nicht darum, dass wir durch unser Tun gerecht werden. Das ist schon klar. Wir können, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da war sich auch der Johannes wahrscheinlich einig damals, dass wir nicht durch unser Tun gerecht werden. Aber unser Tun zeigt, glaube ich, schon, was wir wirklich glauben. Wenn das irgendwie nicht passt, was wir tun und das, was wir bekennen, was wir vorgeben, was wir bekennen, dann wird es schwierig. Also Jesus sagt ja auch mal, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es geht nicht darum, mit unserem Tun was zu verdienen, sondern es geht darum, dass eigentlich jede Überzeugung dazu führen muss, wenn es wirklich gelebt wird, dass das Handeln und dass das Denken, das Bekennen und das Tun einigermaßen übereinstimmt. Also ich sage euch mal ein Beispiel von mir. Ich bin einer, der schon immer geglaubt hat, dass er für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist und geglaubt hat, dass er da auch einiges dafür tut. Vielleicht haben das auch andere so über mich gedacht. Dann kommt wie ein Dieb in der Nacht der Ukraine-Krieg. Und plötzlich stelle ich fest, hoppla, der Tank da draußen, von dem ich bisher meine Wärme entsorgt hat, der enthält Gas. Und es wird schwierig werden im Winter. So ist es, wenn man das nicht tut, wovon man eigentlich vorgibt, überzeugt zu sein. Und ich glaube, darum geht es auch im christlichen Glauben. Dass das, was man bekennt und wovon man vorgibt, überzeugt zu sein, dass das eigentlich auch das Handeln prägen müsste. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, Jesus ist mein Herr, oder als Gemeinde, ich glaube an Jesus und Jesus ist unser Herr, und es stimmt so gar nicht überein mit dem, was ich tue, dann stimmt da irgendwas nicht. Also wie gesagt, es geht nicht um, dass wir jetzt bei den Taten ansetzen, sondern dass wir bei unserer Überzeugung ansetzen und sagen, darum geht's, dass unsere Überzeugung sozusagen ins Leben kommt, dass unsere gesamte Existenz tatsächlich irgendwie stimmig ist mit dem, was wir überzeugt sind. Und dann kommt das Thema, wir denken eigentlich, wir sind eine lebendige Gemeinde und eigentlich sind wir tot. Mindestens denkt Gott es nicht. Das ist schon interessant. Diese Gemeinde hat ja eine gewisse Selbstwahrnehmung. Also die Selbstwahrnehmung ist gut. Bei uns läuft was. Super Gemeinde. Super Arbeit. Geht was ab? Vielleicht auch gute Fremdwahrnehmung. Also die Gemeinden haben sich ja vielleicht mal in diesem Verband getroffen. Wahrscheinlich gab es da schon einen Austausch. Die sind damals zu Fuß weit gegangen. Die haben schon voneinander gewusst. Und da haben sie auch gesagt, Sardes, da geht's ab. Da ist eine gute Gemeindearbeit, da wird was gemacht. Schon vorbildlich, was die da tun. Und da gab es auch andere Gemeinden, wie Smyrna zum Beispiel, die waren eher ärmlich drauf. Und wahrscheinlich haben wir gesagt, guck mal an, da in Smyrna, da geht gar nichts. Aber in Sardes, da läuft's. Blöd ist nur, dass die Wahrnehmung von Gott und Jesus eine völlig andere war, als ihre Eigenwahrnehmung, wahrscheinlich auch ihre fremde Wahrnehmung, war eine völlig andere. Tod. Tod heißt nicht, da läuft nichts. Das kann es ja nicht gewesen sein, weil irgendwie muss ja, sie haben ja was getan und das Tun muss irgendwie sichtbar gewesen sein. Es gibt noch nicht mal eine Andeutung, glaube ich, im Text, soweit ich das erschließen kann, was da lief, aber es muss was gewesen sein. Sie müssen schon, in der Luther-Übersetzung steht Werke, in der Übersetzung steht Tun, also da muss schon was, das muss schon irgendwie so gewesen sein, dass man was gesehen hat. Tod heißt in der Bibel immer, die Beziehung zu Gott war abgebrochen. Irgendwie war das zwar Tun, aber aus Gottes Sicht ziemlich uninspiriertes Tun. Also Tun ohne den Heiligen Geist, Tun ohne Gott, Tun ohne Jesus. Was passiert ist, ist nicht aus einer Verbindung mit Gott passiert. Nicht aus Gebet, nicht mit Gott abgestimmt. Und damit letztlich fruchtlos, nutzlos, am Ende sogar schädlich. Aber sieht gut aus. Also heute Google, 5 Sterne in der Selbst- und Fremdwahrnehmung wahrscheinlich. Von Gott wäre vielleicht da gestanden 1 Google-Stern. Und da wäre vielleicht gestanden, eigentlich wollte ich 0 Sterne geben, aber es lebt noch etwas. So hätte vielleicht der Google-Eintrag Gottes für diese Gemeinde ausgesehen. Was tun jetzt in dieser Situation? Erstens mal aufwachen. Es ist nicht alles verloren. Mit Gott besteht immer Hoffnung. Ein Rest lebt ja noch bei euch. Es gibt noch Hoffnung in der Gemeinde. Und diesen Rest, diese Glut, die da irgendwie noch lebt, das, was da noch lebt, stärken und anfachen. Sonst gibt es tatsächlich früher oder später, siehe den Menschen mit seinem Gas, ein böses Erwachen. Nicht einlullen lassen. Wahrscheinlich war das ihr Problem, dass sie eingelullt waren und dass sie gesagt haben, oh, läuft alles so gut. So wie auch damals die Leute in Israel, läuft ja alles so gut. Da kann gar nichts passieren und Gott ist irgendwie auch da. Und wir haben da so tolle Gebetszeiten und es läuft alles so gut. Das wird schon gut gehen. Der Erfolg zeigt doch, dass wir gesegnet sind. Also erstmal aufwachen aus dem Eingelulltsein. Dann erinnern. Sagt Gott, erinnert euch doch, wie war es denn, als ihr angefangen habt? Von was wart ihr denn begeistert? Was wolltet ihr denn eigentlich als Gemeinde? Passt das, was er heute tut, eigentlich, nein, das passt ja nicht, das ist ja klar. Aber passt das, was er heute tut, noch zu dem, was er damals getan hat? Nee, es passt nicht, ist ja ganz klar die Antwort. Und dann schauen, wo es hingeht. Angela Merkel hat einmal den schönen Satz gesagt, man muss die Dinge vom Ende her denken. Ja, das stimmt. Man muss tatsächlich die Dinge vom Ende her denken. Es geht nicht um Aktionen, sondern die Durchblicke in der Offenbarung, die zeigen, am Ende stehen alle Menschen vor Gott. Da geht's hin. Wir stehen jetzt schon vor Gott. Vielleicht ist uns das nicht immer so klar. Aber am Ende stehen alle Menschen vor Gott und dann macht man mindestens so schönen Lobpreis wie heute. Alle Menschen stehen vor Gott und Gott und wir, da geht's hin. Wir werden ihn sehen und seine Macht wird deutlich werden. Und dahin geht's, da wollen wir dabei sein. Es geht nicht um unsere Aktionen, sondern es geht darum, dass wir am Ende da dabei sein wollen. Und alle Aktivitäten, alles, was wir in der Gemeinde machen, muss man nochmal von diesem Ende her bedenken. Wichtig sind nicht Punkte hier machen und Sterne hier machen und 5 Sterne bei Google kriegen oder sonst wo. Wichtig ist im Buch des Lebens stehen. Dort, wo die stehen, die für Gott wichtig sind. Die für die stehen, die bei Gott 5 Sterne kriegen. Und jetzt, wir, heute in Oberarmstadt, wie sähe denn die E-Mail aus, die wir von Gott kriegen würden? Also die Gott an seinen Engel schickt und der Engel schickt sie dann an uns oder wie auch immer die E-Mail aussehe, die dann bei uns eintrudeln würde. Wie sähe denn die aus? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und ich habe auch keine Offenbarung drüber. Ich habe mich für den Text entschieden, weil ich gelegentlich in den letzten Monaten mal immer wieder mal gezuckt habe. Ich habe dann gezuckt, wenn es immer hieß, ja, in Oberarmstadt läuft alles so toll und wir haben so ein tolles Gemeindehaus und wir machen so eine tolle Arbeit und an vielen Punkten. Und das stimmt auch. Ich möchte nichts schlecht reden heute. Wir machen tolle Dinge, wir sind tolle Gemeinde, ich komme auch hierher, weil es tolle Leute gibt. Das stimmt alles. Trotzdem habe ich immer mal wieder gezuckt und mir ist dieser Vers eingefallen. Eben dieser Vers, wo sagt, ich weiß, dass in dem Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein, in Wirklichkeit sei der Tod. Und nur auf der Basis sage ich das. Vielleicht würden manche Leute sagen, das ist, wenn einem sowas einfällt, das ist eine Prophetie. Andere Leute würden sagen, der hat oft genug die Bibel gelesen, deshalb ist ihm der Spruch eingefallen. Heutzutage hat jeder in der Gemeinde den Heiligen Geist. Also ich habe das Problem, dass ich jetzt ein paar Dinge sage. Ihr habt das Problem, dass ihr entscheiden müsst, was ihr mit diesen Dingen macht. Ich bin ein kritischer bis negativer Mensch, auch das wisst ihr, bis hin zum Zynismus. Ich tue, was ich am besten kann, ich stelle ein paar Fragen. Wie ist es denn? Wir sind eine lebendige Gemeinde, die Gott vertraut. In allen Dingen. Betreiben aber Immobilien, wo wir glauben, dass uns die Reas schon eine Grundlast an Miete bezahlt. Wir sind eine lebendige Gemeinde, die Gott vertraut. Die Tagesordnung unserer Gemeindeversammlung sagt mir, dass wir uns relativ häufig mit Immobilien beschäftigen, mit Vermietungen beschäftigen, mit Geld beschäftigen. Alles wichtig. Wir werden eine Gemeinde in Oberramstadt im 21. Jahrhundert nicht so betreiben können wie Jesus, der nicht wusste, wo er sein Haupt hinlegt, weil er kein Haus hatte. Das ist schon klar. Also ich bin jetzt nicht dafür, nicht falsch hören jetzt. Ich stelle aber schon ein paar Fragen, wie viel Raum bestimmte Dinge bei uns einnehmen. Wir sind eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, eine lebendige Gemeinschaft. Und dann kommt Corona. Und an der Maskenfrage und an der Frage, wie wir mit Impfungen umgehen, schaffen wir es schon, uns relativ schnell, relativ emotional und relativ ruppig zu zerstreiten. Ich habe auch da nichts dagegen, dass man sich streitet, aber ich glaube, wir haben das bis heute nicht richtig aufgearbeitet. Soweit zu meinen Fragen. Kommen wir zu den Punkten, die ich auch noch gesagt habe, erinnern. Vielleicht ist es auch ganz gut, wir erinnern uns mal wieder. Womit haben wir eigentlich angefangen? Angefangen haben wir in der Schule und haben unter anderem den Satz gesagt, ich zitiere ihn jetzt so, wie ich ihn noch im Kopf habe, Menschen in die heilsame Gegenwart Gottes zu bringen. Das war einer der Punkte, die wir damals mal wollten. Das wollten wir mal. Dienen das, was wir als Aktionen machen, wo wir unsere Kraft reinstecken, dient es momentan dazu, dass wir Menschen in die heilsame Gegenwart Gottes bringen. Oder jüngere Vergangenheit. Wir haben mal einen Prozess gehabt mit Volker Bohle, wo wir uns auch sehr überzeugt waren, dass zum Beispiel sowas gut wäre, dass wir eine aufgabenorientierte Gemeinde werden. Nee, eben falsch. Eben das wollen wir nicht werden. Meine Frau hätte jetzt dann auch gleich geschrien, eine gabenorientierte Gemeinde werden. Dass wir glauben, dass Gott uns allen Gaben geschenkt hat, die wir hier in der Gemeinde einbringen. Und das macht dann sozusagen das aus, was wir als Gemeinde an Aktivitäten wieder nach außen tragen. Sind wir da noch auf dem Weg, den wir eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit uns so vorgenommen hatten? Was uns bleibt, ist beten dafür, dass wir erkennen tatsächlich, wo wir das Falsche tun und uns dann Gott die Gnade gibt, dass wir es wirklich gemeinsam alle sehen und dann umkehren und das Richtige tun. Gerade weil vielleicht, wahrscheinlich die Zeiten härter werden. Wir haben gemeinsam hier ein großes Ziel. Bei Gott ankommen. Amen.